Gemeinden gelten als Fundament der Schweizer Demokratie. Nah bei den Menschen, effizient organisiert und solid finanziert. Jetzt zeigt eine neue Studie für den Kanton Zürich ein differenziertes Bild. Zürcher Gemeinden funktionieren, ja, aber sie kommen zunehmend unter Druck. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Die politische Beteiligung in den Zürcher Gemeinden liegt unter dem Schweizer Durchschnitt. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung geht noch an eine Gemeindeversammlung. Und kleine Gemeinden haben immer mehr Mühe, ihre Ämter überhaupt zu besetzen. Was bedeutet das für die Legitimation der lokalen Demokratie? Ist das Milizsystem robust genug oder droht eine strukturelle Überforderung? Das sind nur ein paar Fragen zum Thema dieser Woche. Ich freue mich jetzt auf meinen Gast. Herzlich willkommen, Daniel Kübler, Professor für Demokratieforschung und Public Governance am Institut für Politikwissenschaften an der Universität Zürich und Leiter für allgemeine Demokratieforschung am Zentrum für Demokratie Aarau, wo auch diese Studie gemacht hat. Grüezi, Herr Kübler.
Grüezi, Frau.
Ihre Studie beschreibt Zürcher Gemeinden als leistungsfähig, aber auch stark überfordert. Wenn man jetzt nur die Schlagziele lesen würde, könnte man sagen, eine Krise.
Also das wäre übertrieben. Man muss schon sehen, Gemeinden sind, haben viele Aufgaben. Man sieht zum Beispiel auch in der Studie, dass im Vergleich zu anderen Kantonen der Kanton Zürich im Kanton Zürich Gemeindeautonomie ziemlich hoch ist. Und von dem her ist es auch so, dass Gemeinden sehr viele Aufgaben mühend wahrnehmen.
Also wenn ich gerade da darf, also das ist nicht überall genau gleich.
Nein,
es ist also Gemeinde, Kanton.
Ja, das ist wichtig. In der Schweiz sind Gemeinden sind eigentlich vom Kanton, also die Aufgabe der Gemeinden ist von der kantonalen Gesetzgebung vorgegeben. Und es gibt Kantone, wo Gemeindeaufgaben umfassend ausgestaltet. Kanton Zürich gehört dazu. Und andere, wo das nicht so ist. Und so die Regeln ist, dass eigentlich je weiter westlich eine Gemeinde liegt in der Schweiz oder ein Kanton liegt in der Schweiz, desto kleiner ist die Gemeindeautonomie. Kanton Genf ist relativ tief. Im Kanton Basel-Stadt gibt es gar keine Gemeinde. Und je weiter östlich eine Gemeinde liegt, Kanton liegt, desto höher ist die Gemeindeautonomie. Der Kanton Zürich gehört zu denen, wo die Gemeindeautonomie ziemlich hoch ist.
Also gut, das heisst, das relativiert die ganze Aussage schon, weil man schon nicht einfach Kanton und Kanton kann miteinander aufgrund von dieser Aussage kann vergleichen.
Das ist genau. Richtig, ja. Genau.
In welchem Bereich, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf den Kanton Zürich, in welchem Bereich würden Sie denn sagen, ist das System robust?
Also in der Grundaufgabe, das System ist grundsätzlich schon robust. Also es ist, grundsätzlich ist es so, dass Gemeinden vom Kanton Zürich, aber auch in den anderen Kantonen in der Schweiz, ihre Aufgaben können wahrnehmen, die Grundleistung erbringen. Es funktioniert alles, Gemeindebehörden, also die allgemeine Verwaltung, alles was Einwohnerkontrolle, Steuern und so weiter alles ist, das ist absolut kein Problem. Das Gleiche gilt für die Volksschule zum Beispiel, auch dort. Natürlich gibt es immer wieder mal, aber es gibt keine Gemeinde eigentlich, die wirklich dysfunktional wäre. Es ist einfach so, dass in gewissen Bereichen Gemeinden gefordert sind und im Kanton Zürich ist natürlich auch der Zusammenhang, dass es ein Kanton ist, der sehr dynamisch ist, der wächst. Und Gemeinden haben Problem, das Wachstum mit dem Wachstum oder müssen mit dem Wachstum umzugehen und kommen dort oft mal an Grenzen. Also das Bauen, Raumplanung zum Beispiel, das ist ein wichtiges Thema. Die Unterbringung von Asylbewerbenden ist auch ein wichtiges Thema. Das hat übrigens auch mit dem Wachstum zu tun, mit dem Wohnungsmarkt. Also dort ist vor allem das Problem, dass man Wohnungen finden für die Leute und die muss unterbringen. Also das sind so die Orte, wo Gemeinden an Grenzen kommen, aber die Grenzen sind bei weitem noch nicht überschritten. Also es ist nicht so, dass Gemeinden im Kanton Zürich irgendwie nicht mehr in der Lage wären, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Es gibt gewisse Bereiche, wo sie stärker gefordert sind als andere, aber im Grundsatz sind Gemeinden solid aufgestellt.
Auf die verschiedenen Bereiche, vielleicht auch gerade dort, wo es schwierig ist, kommen wir nachher noch im Detail ein bisschen zu reden. Aber würden Sie dann sagen, Sie haben jetzt gesagt, das hat vor allem mit dem Wachstum zu tun, es hat mit der Dynamik zu tun. Also würden Sie dann sagen, es ist ein Anpassungsstress von dieser Gemeinde? Ja. Also nicht ein strukturelles Problem, sondern einfach ein Tempo und eine Anpassung, die noch nicht stimmt.
Das würde ich schon sagen. Es ist tatsächlich eine Anpassungsproblematik eben mit dem Wachstum zu tun. Man sieht das eben auch beispielsweise bei den Baubewilligungen ist es ganz konkret. Es sind oft Gemeinden an den Anschlag, Gemeindeverwaltungen, Es gibt ja gewisse Fristen, die vorgeschrieben sind eigentlich vom Gesetz. Und gewisse Gemeinden halten das nicht unbedingt alle ein, arbeiten dort auch mit Privaten zusammen, weil sie merken, sie sind in der Verwaltung am Anschlag. Und das ist genau das Zeichen davon, dass es ums Wachstum geht, der Stress, wo die Gemeinden ausgesetzt sind. Dann muss man aber schon auch sagen, es gibt unter den Gemeinden auch Unterschiede. Also vor allem die sehr kleinen Gemeinden, die sind noch stärker im Stress. Die sind weniger professionalisiert. Sie sind auch vielleicht irgendwie nicht, können nicht irgendwie mehrere Leute anstellen, die eine Aufgabe annehmen, sondern es ist vielleicht eine Person oder so und ist vielleicht nicht mehr ganz ausgelastet und alles. Und alles das macht dann die kleinen Gemeinden. Also, die sind dann noch der grössere Stress, wenn sie so wollen, als die grossen.
Können wir da schnell einen Exkurs machen? Ein Kriterium oder eine Kritik, die vielfach, auch gerade von bürgerlicher und liberaler Seite kommt, ist das unsägliche Verwaltungswachstum. Überall in Staatsebene drauf. Also auch, jetzt, ich sage mal, in einer Stadt Zürich, die ja auch eine Gemeinde ist. Also, aber wenn man jetzt ihnen zulässt, sagt man, die mit mehr Verwaltung und mehr Leuten, die meistern ihre Aufgaben gleich. Besser, kann man das so sagen?
Also es ist so, dass man, wenn man schaut, im Kanton Zürich sind tatsächlich ist der Verwaltungsbestand gewachsen und stärker gewachsen als in anderen Gemeinden. Aber der Kanton Zürich hat eben auch mehr Aufgaben und mehr, sagen wir mal, also ja, Schwierigkeiten, eben sich an das Wachstum, also das Wachstum zu verdauen. Und da gibt natürlich, da fällt Arbeit an für die Gemeindeverwaltung. Und die Arbeit, die müssen sie irgendwie abarbeiten. Und um das zu machen, müssen sie halt Leute anstellen. Also ich habe das Gefühl, das Verwaltungswachstum, das man sieht im Kanton Zürich und das eben auch überdurchschnittlich ist im Vergleich zum Rest der Schweiz, das hat auch mit diesen starken Aufgaben zu tun. Die Gemeinden wollen ihre Leistungsaufgaben wahrnehmen. Und damit sie eben nicht in eine Situation kommen, wo sie das nicht mehr können, stellen sie Leute an. Jetzt kann man sich fragen, ob man allenfalls da noch Sachen könnte einsparen könnte, ob die Bürokratie könnte effizienter sein könnte. So. Das haben wir nicht angeschaut. Also so ein Detail ist gerade unsere Studie nicht. Aber es zeigt zum Beispiel, ein von den Problembereichen ist Digitalisierung. Und ich habe das Gefühl, das hat schon mit Verwaltungsabläufen zu tun. Es ist nicht so klar, ob jetzt die Digitalisierung die Sache effizienter macht oder vielleicht jetzt im Anfang mehr Aufwand erfordert und dann irgendwann einmal ein Effizienzgewinn da ist. Das ist noch unklar und ich habe das Gefühl, wir sind genau in dieser Thematik drin, bei der Verwaltung selber. Wie können sie digitale Technologien benutzen, um effizienter zu werden? Nicht? Das ist noch unklar und sie sind das im Moment eher noch als sehen das eher noch als Problem, als Herausforderung, mehr als eine Lösung.
Gut, also Übergangsphase, Anpassung in diesem Bereich, noch nicht ganz sicher, was bringt es und was nicht. Ein Kernresultat von dieser Studie betrifft die politische Beteiligung. Zürcherinnen und Zürcher beteiligen sich auf Gemeindesebene deutlich weniger am Geschehen als der Schweizer Durchschnitt. Überrascht das?
Nein, also es kann noch überraschen. Für mich ist es nicht so überraschend, weil das ist eigentlich etwas, was schon länger so ist. Also es ist nicht die erste Studie, die das zeigt. Und es gibt gewisse Erklärungen, die mit dem zusammenhängen. Zum Beispiel die Wahlbeteiligung bei den Exekutivwahlen. Oder? Man weiss zum Beispiel, dass Gemeinden, wo die Exekutive nach Proporzwahlrecht gewählt wird, das ist in der Westschweiz manchmal so, nicht in allen Kantonen, in einzelnen. Im Kanton Bern zum Beispiel gibt es Gemeinden, die das bestimmen können. Also Proporz- oder Majorzwahlrecht im Kanton Zürich wählen alle Gemeinden nach Majorz. Und man weiss, dass Proporzwahlrecht eine höhere Beteiligung nach sich bringt, weil sozusagen einzelne Stimmen sind nicht verlorene Stimmen, es wird dann umverteilt. Oder? Und das Majorzwahlrecht ist tatsächlich ein Dämpfer. Man sieht das auch auf kantonaler Ebene, also Kantone, die Proporz eingeführt haben, nach Majorz, die Wahlbeteiligung ist gestiegen. Also das ist jetzt ein Teil von der Erklärung. Oder? Und im Schweizer Durchschnitt gibt es, ich würde sagen, ein bisschen weniger als die Hälfte der Gemeinden, die Proporzwahlrecht haben für die Exekutive und das schenkt dann natürlich im Durchschnitt ein. Oder? Mhm. Also eine Erklärung für die Abweichung vom Durchschnitt ist das Wahlrecht. Die zweite Abweichung ist, dass kleine Gemeinden eine höhere Beteiligung haben. Das ist klar, weil wenn man weniger Stimmen die hat, dann zählt die einzelne Stimme auch ein bisschen mehr. Gibt vielleicht manchmal den Ausschlag. Oder es ist auch so, dass dort vielleicht die Kandidatinnen und Kandidaten besser bekannt sind, weil man sie kennt. Man kennt einander und so. Also man weiss, dass Gemeindegrösse auch einen Einfluss hat auf Stimmbeteiligung und Wahlbeteiligung vor allem. Und Kanton Zürich hat im Schweizer Durchschnitt eher grössere Gemeinden. Also nicht die ganz grossen, wie Glarus zum Beispiel, aber eher grössere Gemeinden. Und von dem her sind in diesem Schweizer Durchschnitt sind viele kleine und viele Proporzgemeinden, die dann den Durchschnitt auftreiben. Also das ist so, das sind institutionelle Erklärungen, warum der Durchschnitt, warum die Wahlbeteiligung im Kanton Zürich tiefer ist als im Durchschnitt.
Also jetzt am nächsten Sonntag wählt Zürich, also die grossen Städte, Winterthur, ihre Exekutive neu. Also geht man jetzt davon aus, also sind Städte wieder Ausnahmen oder geht man davon aus, auch da wird jetzt mal losgelöst von der Abstimmung, einfach rein die Wahlen eine schlechtere Wahlbeteiligung haben als der Schnitt? Oder sie machen die Städte Ausnahmen?
Also wenn man die Faktoren, die ich jetzt gerade genannt habe, einrechnet, sozusagen in die Gleichung, dann ist man absolut im Durchschnitt. Und dann gibt es natürlich Faktoren, die jetzt mit dieser konkreten Wahl zu tun haben, die dann ausschlaggebend
dafür, dass es,
genau. Mhm. Und ich denke jetzt zum Beispiel in der Stadt Zürich geht es um das Gemeindepräsidium. Es gibt viele bisherige, die zurücktreten und so weiter. Also es gibt eine spannende Geschichte. Und natürlich, je spannender eine Wahl ist, oder je offener der Ausgang, desto mehr hat man auch Interesse teilzunehmen. Und das zeigt sich immer wieder, wenn viele bisherige zurücktreten, dann ist die Wahlbeteiligung auch höher. Oder wenn es um irgendetwas Spezielles geht, jetzt im Fall von Zürich ist es das nicht so. Also es gibt nicht irgendwie einen Richtungskampf, oder, wo man müsste sagen, ja, wenn es das alles
so rauskommt. Die Bürgerlichen hoffen,
aber die Bürgerlichen wissen ganz genau, dass es die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt da die Mehrheit erzielen, ist
im Parlament könnte
sie sein, das ist richtig, im Parlament könnte sie. Aber es ist doch so, also der Stadtratswahlkampf in Zürich ist spannender jetzt als in den letzten drei Mal, wo Corinne Mauch immer wieder angetreten ist. Und bisherige wählt man eigentlich sehr selten ab. Also ich denke, es sind Voraussetzungen für eine höhere Wahlbeteiligung als beim letzten Mal sind eigentlich intakt jetzt.
Wenn wir gleich noch mal ein bisschen die Stadt-Land-Geschichte anschauen. Also jetzt, ja, Sie sagen, das ist jetzt eine spezielle Konstellation von dieser Stadt, jetzt zum Beispiel Zürich, im Vergleich zu sonstigen Wahlen. Aber es ist natürlich auch viel anonymer. Trotz allem, viele lachen dem alle an, aber man kennt sie nicht. Und im Land, auf dem Land kennt man die Leute besser. Also wenn wir jetzt heute den Schnitt machen in Zürich und nur die städtischen, urbanen Gemeinden vergleichen mit den Landgemeinden, ist dann die Wahlbeteiligung auf dem Land die Grösse?
Nein, also eigentlich nicht. Das ist wirklich mit der Grösse hat's zu tun. Mhm. Und das hat auch zu tun mit, und das hängt auch mit der Grösse zusammen, was für Strukturen das es gibt. Also gibt es Parteien oder sind die Kandidatinnen und Kandidaten parteilos oder sind es Lokalparteien irgendwie pro irgendwas oder so, die entstanden sind, die nicht irgendwie über die Gemeinde heraus bekannt sind. Und das ist in kleinen Gemeinden, wo man sich kennt, ist das nicht so ein Problem, wenn viele Parteilose da sind, weil eben die kennt man. Aber je grösser eine Gemeinde wird, desto mehr sind eben die Zwischenstrukturen, also Parteien sind wichtig. Und im Fall von Zürich sieht man das ganz klar. Oder die dominanten Kräfte sind alle national organisierte Parteien, abgesehen vielleicht von der alternativen Liste oder so. Aber alle anderen, das sind Bundesratsparteien, die sind wichtig. Oder sag mal, die haben auch die Strukturen, die ihnen dann eben ermöglichen, dass man Kandidaten gerade identifiziert mit einer Position. Oder man weiß, für was das SP steht, für was das FDP steht, für die SVP und so. Und in grossen Gemeinden ist das Wichtige, weil für die Wählerinnen und Wähler ist das natürlich eine wichtige Möglichkeit, Kandidaten einzuordnen. Oder? Mit wem hat man wahrscheinlich das Heu auf der gleichen Bühne? Wählt man für die Partei oder eine andere? In kleineren Gemeinden, wo man die Einzelnen besser kennt, geht das auch mit Parteilosen.
Darum ist es so, dass es gerade in kleineren Gemeinden eine Zunahme auch gibt von Parteilosen, Männer wie Frauen in Exekutivämtern, weil man dann kann sagen, ja, ich kenne den. Kommt jetzt nicht darauf an, ob der links oder also ob der in der SP oder in der FDP ist. Ich weiss, für was.
Oder man weiss, dass das einer links ist oder rechts, auch wenn er nicht in einer Partei ist.
Genau.
Und das ist so. Und es ist so, dass also das hat mich schon überrascht, der höhere Anteil von Parteilosen. Also in der Studie haben wir gesehen, 40% von allen Exekutivmitgliedern sind parteilos. Das finde ich schon noch viel. Also das ist, wenn man alle Parteilosen zusammennimmt, ist das sozusagen die grösste Kraft, oder, in den Exekutiven vom Kanton Zürich. Und das hängt aber auch, das sagen wir, ist sagen wir mal, ein Bild davon, dass es auch Parteien eben in einer Krise sind. Also manchmal ist es eben auch in einer kleinen Gemeinde gerade fast besser, man ist nicht in einer Partei, weil Parteien haben nicht so den besten Ruf, scheint es mir. Zu Unrecht übrigens. Die Parteien erfüllen eine wichtige Funktion in der Lokalpolitik. Also sie halten Diskussionen am Laufen, sie sorgen dafür, dass es Kandidaten gibt, sie rekrutieren den Nachwuchs und so weiter. Und man sieht, man stellt aber fest, dass in vielen, vor allem kleinen Gemeinden, sagt, ich nehme lieber die Partei los, weil ich traue diesen Parteien nicht. Oder man hat ein Problem mit dem, wie einem Bundesrat gerade sein Dossier managt. Und ach, das ist die Partei, kann man nicht wählen. Also wähle ich eben. Also dabei hat dann das in dieser Gemeinde gar nichts damit zu tun, oder? Also, aber die Parteien, die haben tatsächlich einen schlechten Ruf. Vor allem in den kleinen Gemeinden tun sich dann die Leute Alternativen zuwenden. Und das sind eben die Parteilosen.
Also, hat es dann oder kann man etwas dazu sagen zu diesen Parteilosen? Sind das alles, ich sage jetzt mal, Quereinsteiger? Oder sind das alles Leute, die in einer Partei gross geworden sind, sich dort aber nicht mehr finden?
Beides. Es gibt sowohl Quereinsteiger, die sagen, meine Meinung ist so untypisch. Ich will mich engagieren, aber meine Meinung oder meine Positionen sind untypisch oder, sagen wir mal, passen zu Positionen von verschiedenen Parteien und dann sagen sie, ich habe eigentlich mit meinen Meinungen keine Heimat in einer Partei, also kandidiere ich als parteilose Person. Oder dann gibt es schon derjenige, die dann zum Beispiel in einer Partei gross geworden sind und Mühe haben oder zunehmend mit ihrer Partei. Das betrifft übrigens die Linken als auch die Rechten. Also es gibt so, ich meine, man weiss, dass in der Gemeinde, das ist sehr häufig nicht so eine politisierte Geschichte, oder? Also Sachfragen stehen im Vordergrund und manchmal gibt es Parteien, die das versuchen, ein bisschen zu ideologisieren. Und das ist sowohl bei der SP manchmal der Fall, als auch bei der SVP. Und dann weiss man, dass die Parteien eigentlich, ja, oder dass die Leute nicht unbedingt auf ihrer Parteilinie notwendigerweise politisieren, weil sie sich auch irgendwie für konkrete, pragmatische Lösungen einsetzen können. Und das führt manchmal dazu, dass es dann Leute gibt, die sagen, nein, ich habe Mühe mit meiner Partei, ich trete aus und kandidiere als parteilos. Dann wissen die Leute aber meistens schon, das ist jetzt eigentlich ein innerer Rechter oder ein Linker oder ein Mitte-Politiker. Aber hat Mühe gehabt mit seiner Partei und so. Und das gibt beides, also sowohl Quereinsteiger als auch.
Würden Sie sagen, man kann eine klare Grenze setzen, bis woher ein Parteiloser eine Chance hat? Und aber welcher Grösse, dass es eine Parteienzugehörigkeit braucht?
Also, ich würde sagen, bei den beiden Grossstädten, Winterthur und Zürich,
wird man
nicht Stadtpräsident ohne Partei. Man wird nicht einmal Exekutivmitglied, beziehungsweise es hat es immer wieder gegeben. Das waren aber derjenigen, die für eine Partei ins Amt gewählt worden sind und sich dann aus irgendeinem Grund überworfen haben mit dieser Partei und dann austreten sind. Also
in dem Kanton Zürich, der Mario Fehr, ist
Mario Fehr,
im best gewählten Regierungsrat auch als Parteiloser.
Als ehemaliger SPler oder in der Stadt Zürich, Emily Lieberherr oder der Willy Küng. Das sind Leute, die mit ihrer Partei Mühe hatten und austreten sind. Und dann natürlich, Bisherige wählt man eigentlich sehr selten ab, oder? Und dann als Bisherige wieder gewählt worden sind. Aber also, das sind absolute Ausnahmeerscheinungen und das hat nichts zu tun mit dem, sagen wir mal, Phänomen der Parteilosen, wo man so sieht auf der Ebene der kleineren Gemeinden.
Sie haben vorher gesagt, die Parteien haben aber eine wichtige Funktion, vor allem auch in der Rekrutierung von neuen, jungen Mitgliedern. Wenn es jetzt aber mit Parteilosen geht und sie sagen, die sind nicht alle schon mal in einer Partei gewesen, sondern sind auch Quereinsteiger, die sich einfach engagieren wollen, verlieren Parteien gleich ein bisschen an ihrer Hoheit und an ihrer Wichtigkeit.
Das könnte, also ja, es ist so, wir haben jetzt nicht in dieser Studie, aber in einer anderen Studie haben wir zum Beispiel untersucht, wie ist das mit den Parteilosen, wie lange bleiben sie im Amt, wie häufig kandidieren sie und so weiter. Und dann hat man gesehen, dass man ziemlich klar einen Unterschied feststellt zwischen den Leuten, die Parteimitglieder sind und denen, die parteilos sind. Die Parteilosen, die bleiben weniger lang. Also es ist wie wenn sie es weniger aushalten, wenn sie so wollen, oder? Und wir haben uns dann gefragt, was liegt das? Und eine Erklärung könnte sein, dass Parteien halt den Leuten auch einen Halt geben, oder? Und man weiss, dann ist, ich meine, die Politik gerade auf Gemeindeebene ist nicht immer sehr angenehm, nicht immer nur lustig, sondern man muss manchmal auch unpopuläre Entscheidungen treffen, man muss die vertreten, man hat mit einzelnen Leuten und wo vielleicht unzufrieden sind, weil man irgendwie eine Sachfrage so müssen entscheiden, dass es den Leuten nicht passt. Und wenn man dann eine Partei im Rücken hat, die einem sagt, wo man immer wieder mal trifft, Mitgliederversammlungen, einmal im Monat und so, wo man auch sich kann, mit Gleichgesinnten, das sind ja meistens dann Gleichgesinnte, sich kann austauschen und so und nicht immer nur mit den politischen Gegnern, oder? Ganz alleine ist als Partei. Das hilft den Leuten schon. Es gibt ihnen eine Struktur und hilft ihnen auch, das Amt länger auszuhalten, wenn sie wollen. Und das finde ich noch interessant, weil das zeigt eben, dass die Partei eine wichtige Rolle spielt. Es könnte übrigens auch Verein sein, oder? Also wenn die Leute Mitglied sind bei Verein, das hat auch eine Rolle. Aber Parteien sind natürlich ein Verein, der jetzt wirklich politisch dann, sich engagiert. Und dass man da Gleichgesinnte immer wieder sieht und auch in den Strukturen verankert ist, das hilft offensichtlich.
Ich würde nicht sagen, dass man sagen kann, also dass die Parteilosen früher aufhören, das finde ich ist jetzt nicht eine überraschende Aussage. Könnte man nicht auch sagen, dass sie den Gestaltungsspielraum, ich sage mal, ein bisschen überschätzen, um in so ein Amt zu gehen und sage, ich engagiere mich jetzt für meine Gemeinde und dann leicht frustriert sind, weil sie halt
total zurückspringen. Das trifft für auch zu, oder?
Also, sind die nicht besser vorbereitet?
Ich weiß nicht, es gibt auch schon derjenige, die dann das Gefühl haben, sie könnten, weiß ich was, alles machen. Und dann ein bisschen desillusioniert sind nach einer Amtszeit, oder? Mhm. Also das trifft eigentlich für alle zu. Und, es ist, wie oft gesagt wird, es ist eine langfristige Aufgabe und es ist eine schwierige, ein Bohren von dicken Brettern, oder? Und man muss dranbleiben, man muss Kompromisse gehen, man muss auch Rückschläge können einstecken. Und jemand, der das nicht. Also entweder merkt man das ziemlich schnell und dann muss man damit leben, oder man merkt es ziemlich schnell und dann hört man wieder auf nach einer Amtszeit. Oder? Und das ist, glaube ich, das trifft sowohl für die Parteilosen als auch für die Parteimitglieder zu.
Wie problematisch oder auch nicht ist jetzt das, wenn man sagt, 40% Parteilose. Und sie sagen gleich, Parteien haben ganz wichtige Rolle da im Land, also auch durch alle drei Staatsebenen durch. Und jetzt haben wir 40% auf Gemeindeebene parteilos. Ist das ein Problem? Zunehmend?
Also ich weiß nicht. Das Problem ist es an sich nicht. Die Leute sind
für das politische System?
Für das politische System ist es nicht das Problem. Es ist ein Problem, also sagen wir, es ist ein Symptom von einem Problem, das Parteien haben. Oder? Und das ist schon etwas Schwierigeres, weil Parteien sind extrem wichtig eben zum Rekrutieren, zum Diskussion über Politik am Laufen behalten. Was eben auch ein Problem ist, ist, dass in vielen Gemeinden bald keine Zeitungen mehr gibt oder Medien, die über Gemeindepolitik berichten. Und dann, dass es so Strukturen gibt, Vereine, ob das jetzt Vereine sind oder Gruppierungen oder Parteien, wo dann eben die Diskussionen stattfinden kann, das finde ich extrem wichtig. Und es sind nicht nur Parteien, die das machen, aber die tragen zu dem bei. Und von dem her ist sagen wir mal, Vormarsch der Parteilosen ist nicht an sich ein Problem, aber ist sozusagen ein Zeichen von einem tiefer liegenden Problem, das die Parteien haben.
Wir haben jetzt den Vormarsch der Parteilosen. Wir haben Zürcherinnen und Zürcher aus verschiedenen erklärbaren Gründen, die weniger partizipieren. Aber wir haben auch überraschend, also zumindest für mich überraschend, Frauen, die sich mehr engagieren in Exekutivämter in Zürcher Gemeinden als im Schnitt.
Ja.
Ist das für Sie auch überraschend gewesen?
Nicht wirklich. Also es ist, wie gesagt, man muss auch schauen, mit was ist der Schnitt, wo man dann das vergleicht damit. Und eben, es sind, in der Schweiz gibt es 2200 und irgendetwas Gemeinden. Im Kanton Zürich sind das irgendwie 100, was ist es?
62.
Genau, je nachdem, wie viel es fusioniert hat.
Ja, genau.
Und der grosse Durchschnitt, das sind schon häufig sehr viele kleine Gemeinden, wo man überhaupt muss froh sein, wenn irgendeine den Job macht und so. Und das sind dann irgendwelche alteingesessene, sehr ländlich prägte, alteingesessene Familien, wo dann vielleicht mal einer sagt, okay, ich mache jetzt das. Oder? Und das ist nicht so die Kampfzone von der Gleichstellung. Oder? Und von dem her ist, im Kanton Zürich sind schon grössere Strukturen, grössere Gemeinden, modernere Gemeinden und so weiter und auch vielleicht ein moderner eingestelltes Publikum, wenn man so will. Und von dem her hat mich jetzt das nicht überrascht, dass der Kanton Zürich da sicher zu den Vorreiter gehört. Andere städtische Kantone, Genf oder so, sieht sehr ähnlich aus. Oder? Also von dem her ist der Kanton Zürich durchaus im Schnitt mit den vergleichbaren Kantonen, natürlich im Schweizer Schnitt, in dem Punkt jetzt ganz klar ein Vorreiter.
Also das kann man nicht sagen, dass man anders rekrutiert im Kanton Zürich als im Schnitt von den anderen Gemeinden und den Kantonen.
Nein, in den Gemeinden nicht. Was man muss sehen, ist, Parteien rekrutieren anders. Oder? Und dort ist es natürlich schon so, dass die linken Parteien das schon länger machen, schon länger darauf achten, dass Frauen sicher mindestens ja, einen grossen Teil Frauen auf der Liste sind, kandidieren. Und das sieht man dann auch, wenn man den Frauenanteil nach Parteien aufschlüsselt. Oder? Also es sind vor allem die linken Parteien. Mhm. Die Grünen sind zuoberst, oder? Zuvorderst. Und dann kommt aber gerade die SP. Und das ist vielleicht etwas, was man aus den bürgerlichen Parteien ich sage nicht überraschend, oder? Aber die haben das vielleicht ein bisschen weniger wichtig genommen oder ist ihnen weniger oder vielleicht auch den Wählerinnen und Wählern von der linken Partei wichtiger gewesen, dass dort das Personal, dass dort im Personal auch mehr Frauen dabei sind.
Jetzt könnte man ja daraus eigentlich zwei Rückschlüsse ziehen. Also entweder ist die kommunale Ebene für Frauen attraktiver geworden oder aber die Männer ziehen sich von dieser eher wieder zurück.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Also, es ist grundsätzlich so, ich glaube, das Milizsystem ist eine schwierige Geschichte für viele. Und dass man so ein Amt kann an der beruflichen Tätigkeit daran vorbeischleusen kann, das ist tatsächlich eine Herausforderung, wo auch das Milizsystem vielleicht an Grenzen stößt. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass man könnte sagen, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vielleicht sich verbessert hat und dann sich auch zusätzlich Frauen findet, die eben alles noch so ein Amt auch noch machen können, neben dem, was sie sonst machen. Also ich denke, es hat schon auch mit der Veränderung in der Gesellschaft zu tun, dass sich Frauen finden, die sich das würden, zutrauen, die auch Zeit dafür finden, so ein Amt wahrzunehmen. Und man muss auch noch sagen, was wichtig ist bei der Frage von Frauen, es ist auch so ein selbstverstärkender Effekt. Oder je mehr Beispiele das es gibt, je mehr Vorbilder, dass man sieht, desto mehr kann man sich dann vorstellen, okay, mal, das könnte ich eigentlich auch machen. Ich kann mir das vorstellen. Andere machen es ja auch. Oder es gibt immer mehr andere, die das machen. Also es ist so etwas, es kommt dann schon. Oder? Also es ist vielleicht nicht so schnell, wie man das wollen, aber es gibt es. Und ich denke, auch bei den bürgerlichen Parteien wird das früher oder später sich dann
einbauen. Gut, aber die sind also ziemlich im Hintertreffen. Also
die sind schon tatsächlich im Hintertreffen,
also richtig im Hintertreffen, nicht näher. Also sie sind noch nicht ist, näher auf der Verfolgung. Sie haben das schon angetönt, vor allem in kleinen Gemeinden die Rekrutierungsprobleme. Sie haben gesagt, also da ist man einfach schon mal froh, wenn irgendjemand, egal ob Mann, Frau, so ein Amt übernehmen würde. Und es gibt auch Ämter, die dann umbesetzt bleiben, oder?
Also im Kanton Zürich sind wir zum Glück weit entfernt von solchen Situationen. Also es ist tatsächlich so, dass die Umfrage, dass unsere Studie hat gezeigt, dass vor allem die kleinen Gemeinden, die haben höch, also dort sagen die Gemeindeschreiber, die ja die Umfrage ausgeführt haben, wir haben mittelgrosse Probleme, genug Kandidaten zu finden für die Ämter. Oder? Und es ist aber nicht so, dass im grossen Stil irgendwie Ämter umbesetzt bleiben oder man müsste zu Amtszwang Zuflucht nehmen. Also das gibt es in anderen Kantonen.
Also das gibt es im Kanton Zürich auch.
Das gibt's Amtszwang gibt es auch. Aber es ist nicht ein grosses Phänomen, dass man den Amtszwang anwenden müsste, um Exekutivsitz zu besetzen. Oder? Mhm. Also ich meine, berühmt worden ist die Gemeinde im Kanton Uri, oder, wo irgendwie drei Leute müssen gezwungen werden, das Amt zu übernehmen. Und dann einzelne haben es gemacht und ein oder zwei haben gesagt, nein, ich will das auf keinen Fall. Sie sind weggezügelt. Also das ist dann eine Bankrotterklärung für das Milizsystem. Und so weit sind wir zum Glück nicht, oder, im Kanton Zürich, das muss man schon ganz klar sagen.
Sie hören es konkret zu der jüngsten Studie über die politische Beteiligung in den Zürcher Gemeinden. Bei mir zu Gast ist der Studienleiter und Politikwissenschaftler Daniel Kübler. Gibt es denn diesbezüglich, oder wissen ihr diesbezüglich, gibt es denn schwierigere, sage jetzt, und einfachere Ämter, wo es zu besetzen gibt? Mhm.
Wir haben vor allem da Gemeindeexekutive abgefragt, oder? Aber es ist natürlich schon so, dass dort ist es die Situation, zeigt unsere Studie, die Situation einigermaßen im Griff ist, also beziehungsweise ist noch nicht so dramatisch. Aber es gibt natürlich weitere Ämter auf Gemeindeebene, also die verschiedenen Behörden, Schulpflege, Sozialbehörden, Rechnungsprüfungskommission, alles Mögliche. Und das sind dann zum Teil schon auch, da muss man sehr viel, also das braucht sehr viel auch Personal, oder? Und das sind vielleicht die auch weniger spannend sind, weniger dankbar, beziehungsweise noch undankbarer, weil man halt sehr viele Sachfragen auch muss sich reindenken und das Zeit braucht. Also das sind schon Exekutivämter, sind noch attraktiver im Vergleich zu denen, was es sonst noch gibt. Oder?
Also die zeitliche Belastung, Sie haben das vorher schon gesagt, im Zusammenhang mit Beruf, Familie, Milizsystem, ist die zeitliche Belastung eines der Hauptargumente?
Ja, es ist eines der Hauptargumente. Und wenn man mit den Leuten, also es ist jetzt nicht in unserer Studie rausgekommen, aber wenn man mit den Leuten redet, es ist auch so, dass häufig findet so Politik-Sachen an einem Abend statt, oder? Und wenn man dann noch, wenn man eben zum Beispiel arbeitet und noch Familie hat und so, und dann muss man aber noch jede Woche einen Abend geht einfach drauf für Sitzungen. Das ist schon etwas. Und das sind ja dann nur die Sitzungen, die mit dem Amt verbunden sind. Zusätzlich gibt es dann noch Veranstaltungen von der Parteien, Wahlkampf oder sonstige irgendwelche Apros. Also der Gemeindepräsident von Horgen zum Beispiel, der sagt, es ist fast nicht mehr tragbar als Milizler. Er ist praktisch an jedem Abend irgendwo, weil er nicht nur Sitzungen hat von seinem Amt, sondern dann auch
repräsentative
Aufgaben. Oder Koordinationssitzungen mit dem Kanton oder sonstige oder mit der Region, Planungsgruppen, alles möglich. Also ich glaube, es ist vor allem das, was den Leuten Angst macht, oder? Dass es irgendwie neben der Arbeit, die es gibt, wo man aber planen kann, also eben einen halben Nachmittag oder einen Nachmittag alle zwei Wochen in einer Kommission, das geht vielleicht noch. Aber was dann alles sonst noch dazu kommt, das, ist ein bisschen, das macht den Leuten, glaube ich, Angst. Und das ist tatsächlich etwas, was wahrscheinlich ein Problem ist.
Wo ein Problem ist, immer schon war oder zunehmend eins wird. Sie haben vorher schon das Beispiel gebracht von Uri, also die Bankrotterklärung vom Milizsystem. Aber auch wenn wir jetzt das gehört, wir sind noch nicht so weit, aber es wird zunehmend schwieriger, zeigt das schon, dass das Milizsystem in der heutigen Zeit schnell, wachsend an Grenzen stößt.
Ich glaube schon, und man muss sich schon etwas überlegen, weil das sind ja dann zum Beispiel eben so Abendtermine oder Wochenendtermine oder so, das hängt oft auch zusammen mit übergeordneten Aufgaben. Also man muss eben die Planungsgruppe, die Sie gerade erwähnt haben, oder man muss dann zum Beispiel mit dem Kanton gibt es Arbeitsgruppen, weil ich weiß auch nicht, dort gibt es irgendwie eine übergeordnete Verkehrsplanung oder so.
Deponien in Horgen.
Deponien zum Beispiel. Also das sind Sachen, die dann sozusagen wie oben drauf kommen und wo dann einfach das Milizsystem belastet. Also ich kann es auch verstehen, dass man das dann an einem Abend macht oder am Wochenende. Man findet sonst keinen Termin, oder? Aber die Zusatztermine, zusätzlich zu der Aufgabe, die sind wahrscheinlich, die belasten das Milizsystem stark. Und man müsste sich schon überlegen, was man machen kann gegen das.
Sie haben gesagt, es ist eine kantonale Geschichte, wie viel Autonomie in den Gemeinden ist. Wir haben gesagt, je weiter westlich dass man geht, je weniger Autonomie haben die Gemeinden und je weniger Probleme haben sie auch. Also das heisst, wir würden viele von diesen Problemen mal vorerst lösen, wenn die Gemeinden weniger dürften oder müssten machen.
Das ist richtig, aber das würde dann bedeuten, dass der Kanton mehr müsste machen, oder? Und dann hätten wir einfach das Problem auf eine andere Ebene verlagert. Außerdem finde ich schon...
In die Verwaltung.
In die Verwaltung, genau. Und das ist auch das Problem.
Kostet weil, viel Geld.
Kostet viel Geld. Ich bin nicht einmal sicher, weil wenn man wieder viele Milizämter sparen können durch das, dann wäre vielleicht ein bisschen professioneller, würden weniger Leerläufe passieren und so. Also, da gibt es dafür und dawider. Aber was ich finde, was wichtig ist, ist, dass die Autonomie hat eben auch politische Funktion, oder? Also, dass das, was Gemeinden machen, auch nahe ist bei den Bürgerinnen und Bürgern, was die wollen. Und wenn dann irgendeine Entscheidung von oben kommt und es ist nicht gut abgestützt, dann gibt es einen Konflikt und kann zu Problemen führen, Verzögerungen, alles Mögliche, wo dann am Schluss noch teurer ist, als wenn man die Gemeindestrukturen die Möglichkeiten gibt, so zu funktionieren, wie sie müssen, weil sie dann einfach besser legitimiert sind. Die spüren besser, was die Leute wollen und was die Leute nicht wollen. Also ich denke, die Autonomie hat eben auch politische Funktion. Es geht nicht nur um Effizienz von Dienstleistungen oder Erbringen von Leistungen.
Also ich will gar nicht auf eine grosse Mediendebatte einsteigen, da, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass ein ganzer Haufen Bürgerinnen und Bürger, also eigentlich gemeint, ist dort, wo ihre Stimme am meisten zählt, auf ihr direktes Alltagsleben.
Das
oder?
Ist so, ja.
Also ganz anders, als wenn wir national abstimmen, was auch wichtig ist. Und dort die Leute ja zum Teil noch schön brav mitmachen, aber wenn man zum Teil Stimmbeteiligungen anschaut auf Gemeindesebene, wo ja auch grosse Projekte, viel Geld, unmittelbar darüber abgestimmt wird, schlecht die Leute mitmachen. Irgendwie kann man das den Leuten nicht vermitteln. Und es hat mit der Berichterstattung und der Medienberichterstattung
zu tun. Das hat zu tun, es hat damit zu tun, dass es auch irgendwie nicht so klar ist. Oder es ist zum Teil, wenn man Sie haben völlig recht, wenn man sagt, die Gemeinde entscheidet zum Beispiel, was gebaut wird oder wie der Raum
geht. Schulhaus.
Ja, nicht oder? Ein Schulhaus.
Nein, nein, aber zum Beispiel, das merkt man gerade.
Gestaltung vom Ortskern.
Ja,
oder?
Also, Tempo 30 im Ortskern.
Ja, oder zum Beispiel irgendwie ein altes Gebäude, das allen Leuten wichtig ist und abgerissen wird und irgendetwas anderes ankommt. Das sieht man jeden Tag oder das beeinflusst das tägliche Leben viel, besser, viel mehr als, ich weiß doch auch nicht, gut, 35, aber das ist beeinflusst auch, aber nicht so unmittelbar. Und dann fragt man sich schon, ja, warum sich die Leute nicht dafür interessieren. Und ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass die Leute nicht so richtig verstehen, wie das einzuordnen ist. Oder? Also, was bedeutet jetzt das? Man muss sich auch noch informieren. Also, manchmal merkt man erst, dass irgendetwas entschieden worden ist, wie jetzt das Gebäude nicht mehr steht. Oder wie Baccarat.
Ja, aber es ist auch, oder wenn Sie, der 35, der wird breit darüber geschrieben.
Das ist richtig,
und
ja.
Die Berichterstattung funktioniert auf allen Kanälen. Genau. Und über das Haus im Ortskern schreibt vielleicht der Amtliche einmal.
Wo niemand liest. Oder?
Genau.
Und das ist genau das Problem. Also, die Leute können das nicht wissen, sehen es nicht vorher, oder? Sondern können es nicht einordnen, wenn es dann passiert. Und wissen nicht, ja, oh, da hätten wir müssen. Oder an dieser Gemeindeversammlung übermorgen, wenn man das und das entscheidet in dieser Zonenordnung, dann kann dann das Gebäude in 20 Jahren abgerissen werden. Irgendwie so, oder? Und das ist schon ein Problem. Wir haben auch in einer anderen Studie gezeigt, zum Beispiel, dass wenn die Medien verschwinden, also die Lokalmedien, die wirklich über Gemeinden berichten, dann sinkt die Wahlbeteiligung. Also es ist wirklich, die Medien haben dort eine Rolle, den Leuten die Gemeindepolitik zu erklären. Und die kann niemand anders wahrnehmen. Eben ausser irgendwie Parteien und so, die das vielleicht strukturieren, die Diskussion, aber das geht in, oder Verein, das geht in kleinen Gemeinden. Je grösser eine Gemeinde ist, desto mehr braucht sie eigentlich einen öffentlichen Raum, wo man das Zeug kann diskutieren kann, wo die Leute auch verstehen, um was es eigentlich geht und dass die Medien das zunehmend eben nicht mehr machen. Das ist auch ein Teil, ein Element, das dazu beiträgt, dass eben die lokale Demokratie weniger lebhaft ist und in dem sind sich auch wenig Leute beteiligt.
Ich will noch kurz nochmal zurückkommen. Sie haben das schon angetönt. Es gibt so Bereiche, wo Gemeinden zunehmend überfordert sind. Asyl ist eins davon. Das gibt fast keine, also vor allem seit die Asylaufnahmequoten erhöht worden sind, gibt es fast keine Gemeinde, die nicht irgendetwas darüber abstimmt oder muss bestimmen, woher mit diesen Leuten und wie, ich sage jetzt mal im ersten Moment, integrieren. Die Bauerei haben Sie angesprochen. Digitalisierung haben Sie angesprochen. Sie stoßen strukturell an Grenzen. Mit was für Auswirkungen? Also man wurstelt jetzt, sage ich mal, einfach etwas. Am Schluss geht es dann schon, weil irgendwann tut der Kanton korrigierend eingreifen.
Mhm. Ja, so ist es genau. Also, oder das Problem geht nicht weg, oder? Also das mit den Asylsuchenden.
Hat das mit der Unzufriedenheit zu tun, dann wieder rückwirkend auf die Leute, die gewählt werden?
Also,
oder tut man denen kontaschieren, die machen schon ihr Bestes, können es nicht mehr.
Also es ist natürlich so, dass in Gemeinden, gerade die Asylproblematik zeigt, das ist ein Problem, dass die Leute mit untergebracht werden. Oder? Also, und die sind da und Gemeinden sind nicht verantwortlich dafür, dass die jetzt da sind. Oder? Und sie werden ja vom Kanton verteilt, jede Gemeinde muss, also sozusagen die Last ist auch gerecht verteilt, oder? Also man muss das irgendwie, man muss das machen. Und Gemeinden haben aber Probleme, weil genau aus dem Grund, dass Gemeinden wachsen, die Wohnungen sowieso schon knapp sind, muss man noch Wohnungen finden. Und das ist eine grosse Herausforderung. Und dann gibt es natürlich, also das ist das Problem, das man muss lösen. Und dann kommen Parteien, darum haben sie eben auch so einen schlechten Ruf, und machen aus dem Sachproblem, das man muss lösen, irgendetwas Politisches. So, ja, wir sind sowieso dafür oder dagegen oder Ausländerfragen. Und versuchen das irgendwie politisch zu instrumentalisieren. Und das hilft dann nicht, oder? Und das sind dann zum Teil Lösungen, die formuliert werden, oder zum Beispiel Neubauten, die werden dann politisiert und aus anderen Gründen, also eben, es gibt Gemeinden, die haben in einer Volksabstimmung sind Asylsuchende Heim oder Bauprovisorien abgelehnt worden und am Schluss kostet es mehr, weil man muss die Leute trotzdem unterbringen in einzelnen Wohnungen, wo man muss teuer anmieten. Also es ist auch unsinnig, die Lösungen, die es manchmal braucht, weil eben Politisierung dazu führt, dass man ein Sachproblem nicht vernünftig kann
lösen. Aber gerade in diesem Bereich, also Asyl und sicher auch Bauen, das sind dann nicht die Gemeindezusammlungen, wo eine schlechte Beteiligung.
Nein, absolut
da
nicht.
Da marschiert dann das Volk auf.
Ja, genau. Also, weil dort geht es dann um die Wurst. Oder? Also, und gerade beim Bauen Wie gesagt, wenn man irgendwie eine Parzelle oder ein grosses Gebiet neu überbaut, das steht dann dort für die nächsten 100 Jahre fast. Und, oder beziehungsweise das Erholungsgebiet, das gibt es dann halt nicht mehr für die nächsten 100 Jahre. Und das merken die Leute schon. Oder? Also da ist, wenn es
ein konkretes Gebiet
wird mobilisiert, da wird dann auch der Gemeindeversammlung geht's dann hitzig zu und her. Also Gemeindeversammlungen, wenn sie spannend sind oder wenn sie gute Diskussion versprechen, dann sind sie ja gut besucht. Interessant ist noch, wir haben Gemeindeversammlungsbeteiligung untersucht in einem anderen Zusammenhang. Und dort haben wir festgestellt, dass die Leute, sie wollen auch nicht, dass die Fetzen fliegen. Also wenn sie den Leuten sagen, es gibt eine Gemeindeversammlung, unbestrittene Sachen, geht nicht mehr. Es gibt eine Gemeindeversammlung, mega Konflikt, das ganze Dorf ist nachher streiten miteinander, wenn es auch nicht geht. Was man will, ist eine intensive Diskussion, wo man dann aber sich wieder finden kann, oder? Und wo man dann auch
wo eine Lösung am Schluss dasteht,
oder wo man sagt, okay, die Lösung, die entspricht jetzt den Bedenken, die geäußert worden sind, dass man sich sozusagen, also die Gemeindeversammlung ist eben auch ein Gemeinschaftserlebnis, oder? Und das ist wirklich, manchmal ist das nicht mehr möglich, eben weil die Konflikte so stark sind, dass sie dann vor Gericht müssen ausgetragen werden, irgendein Rekurs oder so, wo dann entscheidet, dass das Bauprojekt nicht gemacht werden kann oder schon. Aber das wollen die Leute nicht. Also Gemeindeversammlungen, wo man streitet, das ist auch etwas, was man nicht will. Wie Gemeindeversammlungen, das finde ich noch spannend. Das ist wirklich auch ein Gemeinschaftserlebnis. Und es zeigt zum Beispiel auch, dass der Apéro nach der Gemeindeversammlung, dass das durchaus ein verbindendes Element hat. Also man hat vielleicht vorher drin gestritten, hat unterschiedliche Argumente gehört und so weiter. Aber nachher geht man gleich miteinander eins ziehen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass die Gemeindeversammlung das anbringt, das Gemeinschaftserlebnis nach wie vor möglich ist.
Wir könnten noch abendfüllend weiterreden, Herr Kübler, aber es ist ganz ein schönes Schlusswort mit dem Apéro und wir geben sich alle wieder die Hand. Wir lassen das vorerst hier stehen. Ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns.
Sehr gerne, sehr danke für die Einladung.
Zürcher Gemeinden funktionieren noch, aber die politische Beteiligung, die Rekrutierung und die Fachkräftebasis kommen zunehmend unter Druck. Das war konkret mit dem Daniel Kübler. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen miteinander.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.